Guten Morgen. Ich muss mich gerade noch ein bisschen aufbauen. Ja, wir freuen uns, dass wir nach längerer Zeit mal wieder hier sein können, auch zusammen. Ist schon eine Weile her. Seitdem hat sich auch bei uns manches getan. Wir waren beim letzten Mal, glaube ich, noch auf der Suche, wie es denn so alles weitergehen soll. Und mittlerweile wissen wir, wie es weitergehen wird. Und zwar werden wir noch bis Ende Juli im Westerwald, in Kettenhausen, bei Altenkirchen wohnen. Und Ende Juli werden wir dann umziehen. Im August wird noch ein bisschen renoviert. Und zum 1. September kann ich eine Pastorenstelle in zwei Krishona-Gemeinden antreten. Und zwar in Mücke, bei Grünberg, bei Gießen. So sieht es da aus. Von der Landschaft her gar nicht so viel anders als jetzt bei uns im Westerwald. Und hier, das sind die beiden Gemeindehäuser in Sellenroth und Unterseibertenroth. Kleinere Dörfer, besonders Unterseibertenroth ist klein. Und wir werden in Sellenroth wohnen. Hier sieht man das Gemeindehaus. Und ganz links, was vorne groß ist, da ist die Pastorenwohnung. Auf dem Schild im Blauen ist Jasmin mit unserem kleinen Kind. Naja, mal sehen, wer weiß. Habe ich mir heute Morgen so gedacht, als ich das Bild gesehen habe. Passt doch ganz gut. Mal sehen, was passiert. Genau, da werden wir also ab September sein. Ja, um da hinzukommen zu unserem Vorstellungsgespräch beim ersten Mal, brauchten wir ein Navigationsgerät. Also Gießen kriegen wir hin, da kommen wir auch ohne Navigationsgerät hin. Aber in die kleinen Dörfer, da waren wir noch nie, da war Navi wichtig. Jetzt kann man von Navigationsgeräten eine gute Sache lernen. Nämlich wenn man da eine Route eingibt, mit dem Ziel, wo man hin will, dann nimmt das Navigationsgerät erstmal Kontakt auf mit dem Satelliten. Und der Satellit, der ortet erstmal, wo man sich gerade befindet, an welcher Stelle. Und von der Stelle aus kann man dann die Route berechnen. Und so auch bei uns. Wenn wir uns heute an Pfingsten dem Thema nennen, der Heilige Geist und unser Alltag, dann ist es gut, wenn auch wir erstmal so eine eine Standortbestimmung durchführen. Wenn wir sozusagen unseren Satelliten anzapfen, nämlich Gottes Wort, diesen Satelliten, den Gott uns gegeben hat, um unsere Position zu bestimmen. Der Heilige Geist, das ist manchmal ein Thema, das schwer greifbar ist. Und dann ist es gut, wenn wir unsere Ausgangslage kennen. Und da ist Paulus ganz klar. Epheser 1, Vers 13. Da heißt es, durch ihn habt auch ihn ist hier Jesus Christus, durch ihn habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört. Das Evangelium von eurer Rettung. Durch ihn habt ihr das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr den Glauben annahmt. Standortbestimmung, wovon starten wir, wenn wir uns heute dem Thema Heiliger Geist nennen? Dann sagt Paulus, der glaubt, der das Evangelium, die gute Nachricht von seiner Rettung gehört hat und für sich angenommen hat, der hat den Heiligen Geist empfangen. Ist nicht irgendwas, was irgendwann mal passieren wird, wenn man mal ein reifer Christ ist und schon viel hinter sich hat, sondern das sagt Paulus klar, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Ihm ist der Heilige Geist gegeben. Es ist nicht irgendwas Zukünftiges, was man vielleicht am Ende mal erreicht, so der Drei-Sterne-Christ am Ende. Nein, Heiliger Geist hat jeder, der glaubt. Das ist unsere Ausgangslage, von der wir heute sozusagen unsere Reise hier durch den Text aus Epheser 5 antreten können. Wir werden uns dabei zwei Fragen stellen. Ich lade euch ein, dass wir zwei Fragen mit heute Morgen bewegen. Die erste, was bewirkt der Heilige Geist eigentlich in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft? Und die zweite Frage, wie können wir Gottes Geist in unserem Leben mehr Raum geben? Also was bewirkt er und wie können wir Gott mehr Raum geben? Bei diesen Fragen werden wir am Ende ankommen. Paulus beginnt in Epheser 5, Vers 18, da beginnt unser Predigtext heute, und Paulus sagt, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. betrunken. Wir sehen, das ist nicht erst heute ein Problem. Auch schon damals wurde gut gebechert. Da gab es den Dionysos-Kult oder den Bacchus-Kult und das waren griechisch-römische Götter. Ihr Symbol war der Wein. Der war dann auch Programm bei den üppigen Festtagen. Doch nicht nur an Feiertagen wird und wurde gebechert, sondern Alkoholkonsum war auch damals ein weit verbreitetes Phänomen und Problem. Das Problem, das damit zusammenhängt, wird ganz gut auf den Punkt gebracht in Sprüche 23. Ich lese es mal vier Verse und fand es ganz spannend, die so zu lesen. In der Vorbereitung hatte die so einen Kommentator gebracht und ich dachte, Mensch, die Bibel ist aber wirklich alltagstauglich, alltagspraktisch, die ist nah dran. Da heißt es, willst du wissen, wer ständig stöhnt und sich selbst bemitleidet, wer immer Streit hat und sich über andere beklagt, wer glasige Augen hat und Verletzungen, die er sich hätte ersparen können. Das sind die, die bis spät in die Nacht beim Wein sitzen und keine Gelegenheit auslassen, eine neue Mischung zu probieren. Lass dich nicht vom Wein verführen. Er funkelt so rot im Becher und gleitet so angenehm durch die Kehle. Aber dann wird es dir schwindelig, als hätte dich eine giftige Schlange gebissen. Die Bibel spricht dir den Kater am nächsten Morgen an. Unter anderem, aber noch mehr. Nämlich, dass ein Leben durch den übermäßigen Alkoholgenuss auch in den Beziehungen in seinem Umfeld zerbricht. Dass nicht nur Gehirnzellen abgetötet werden, sondern auch Beziehungen abgetötet werden. Und Streit entsteht, der eigentlich nicht nötig wäre. Es gibt heute das Motto Alkohol oder die Bewegung Alkohol kennt ein Limit. Und ihr Motto ist, Alkohol macht mehr kaputt, als du denkst. Weil eben auch Beziehungen damit kaputt gehen, weil Leben gefährdet wird. Und ich finde, dieses Motto, das könnte von Paulus kommen. Denn Paulus sagt auch nicht grundsätzlich hier, Leute, Alkohol, lasst mal schön sein, auf gar keinen Fall mehr Wein trinken. Im Gegenteil, er sagt auch dem Timotheus mal, Timotheus, dir geht's nicht so gut, ich empfehle dir, trink mal ein bisschen Wein, wird dir gut tun. Geht's dir ein bisschen besser. Ist vielleicht gesundheitlich hilfreich. Paulus sagt nicht grundsätzlich kein Alkohol. Aber Paulus sagt, kenn ein Limit. Übermäßig führt zu keinem guten Ende. Und ich glaube, das ist der Punkt, oder anders gesagt nochmal von dem Sprüchetext her, da heißt es ja, dass das, was den Menschen erfüllt, eine Wirkung hat in seinem Leben, in seinem Innern und in seinem Umfeld. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den Paulus hier macht. Das, was dich füllt, hat eine Wirkung in deinem Umfeld und in deinem Leben. Wenn du dich mit Wein füllst, führt das zu einem zügellosen Verhalten. Womit du gefüllt bist, hat eine Wirkung. Und Paulus sagt, ich habe ein tolles Kontrastprogramm. Werdet voll Heiligen Geistes. Lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen. Und auch das wird eine Wirkung haben in eurem Leben, in eurem Alltag, in eurem Umfeld, in eurer Gemeinschaft. Paulus sagt hier, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das ist eine interessante Formulierung. Er sagt nicht, füllt euch selbst. Das wäre, wir könnten das selber. Wir könnten über Gott, wir könnten über seinen Geist verfügen und bestimmen und sagen, so, ich fülle mich jetzt selbst mal mit Gottes Geist. Geht aber nicht. Der Heilige Geist steht nicht so in unserer Verfügung, dass wir über ihn bestimmen können. Aber wir können Folgendes machen. Wir können uns öffnen für Gott und sein Wirken. Wir können eine Tür aufmachen. Es geschieht nicht durch uns, dass der Heilige Geist Raum in uns einnimmt. Aber es geschieht auch nicht ohne uns. Es geschieht nicht ohne, dass wir uns Gott zuwenden und dass wir uns ihm öffnen und sagen, Gott, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Ich möchte, dass du Raum in meinem Leben einnimmst. Bei alledem ist wichtig, dass wir das auf der Hintergrundfolie von unserer Navigationsstandortbestimmung machen. Es geht nicht um ein Füllen mit Heiligem Geist, den wir vorher gar nicht gehabt hätten. Wir haben den. Aber es geht darum, dass Gottes Geist noch mehr Raum einnehmen kann in unserem Leben. Und dass sich öffnen, das bedarf Vertrauen. Das ist wie in der Ehe oder in einer guten Freundschaftsbeziehung. Je mehr Vertrauen da ist, desto mehr kann ich mich eigentlich öffnen. Vertraue ich Gott? Also ich muss gestehen, ich persönlich habe da noch Lernbedarf. Gerade weil das Thema Heiliger Geist manchmal gar nicht so greifbar ist. Ich habe gern alles unter Kontrolle. Und finde es herausfordernd zu sagen, Gott, ich gebe dir Kontrolle. Ich gebe dir Raum. Du sollst regieren. Und da hilft es mir, mir bewusst zu machen, dass Gott gut ist. Dass Gott Gutes im Sinn hat. Und dass das, was ich Gott gebe, nur Gewinn ist. Wenn ich Gott Raum gebe, habe ich nichts davon verloren. Hat niemand davon verloren. Im Gegenteil. Dann ist mehr da, durch das Gott seinen Segen fließen lassen kann. Ich möchte da mehr Vertrauen lernen. Mehr Gottvertrauen, ihm Raum zu geben in meinem Leben. Die Frage ist also gar nicht so sehr, habe ich den Heiligen Geist? Die Frage ist, hat der Heilige Geist mich? Die Frage ist nicht so sehr, wie viel Heiliger Geist habe ich denn? Ich habe den komplett. Die Frage ist, wie viel hat der Heilige Geist von mir? Wie viel Raum gebe ich ihm? Es ist ungefähr wie wenn man ein Haus baut und es ist neu gebaut und es wird ans Stromnetz angeschlossen. Strom ist da. Wenn ich jetzt in dieses neue Haus reinkomme, ist es vielleicht hier und dann auch ein bisschen duster. Und ich muss das den Lichtschalter anmachen. Und so kommt Licht in den Raum. Der Stromanschluss ist grundsätzlich da. Aber in manchen Zimmern muss ich vielleicht noch das Licht anmachen. So auch bei uns. Der Heilige Geist ist da. Bei dem Zeitpunkt, wo du dich bekehrt hast, wo sie sich bekehrt haben, ist ihnen der Heilige Geist gegeben. Aber vielleicht gibt es bestimmte Bereiche in ihrem Leben oder in deinem Leben, wo du sagen kannst, hier, Herr, habe ich dir eigentlich noch gar nicht den Raum gegeben. Und das möchte ich tun, weil ich dir vertraue, dass du Gutes im Sinn hast. Wie denn? Stellt sich jetzt die Frage. Wie kann ich denn Gott Raum geben? Und was bewirkt denn der Heilige Geist genau in mir? Und da wird spannend, wenn wir weiterlesen. Die Verse 19 bis 21. Paulus schreibt hier, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das sagt Paulus hier. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt ein anderes Thema, kleiner Themensprung. Also Vers 18 geht es zum Thema Heiliger Geist und das nächste ist dann Lobpreis, Dankbarkeit und Beziehungen, die von Liebe und Respekt getragen sind. Aber es ist ganz interessant, dass im Griechischen, im Grundtext, diese Verse ganz eng zusammengehören. Es ist so, als würden die Verse 19 bis 21 wie drei Blätter mit Wäscheklammern an der einen Leine Vers 18 festgemacht sein. Also dass die Hauptleine ist, werdet erfüllt von Heiligem Geist. Lasst euch von Gottes Geist erfüllen. Und dann folgen die vier Verse. Und jetzt ist man sich nicht ganz schlüssig, wie übersetzt man am besten? Denn das Griechische lässt verschiedene Übersetzungen zu. Man könnte jetzt die Verse anschließen mit einem Blick, mit einem damit. Man könnte also sagen, lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen, damit ihr einander in Liedern ermutigt, damit ihr in Anbetung zu Gott kommt. Lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen, öffnet euch für Gott, damit ihr eine dankbare Grundhaltung entwickelt und damit ihr euch einander unterordnet. Und das gibt total Sinn. So wie Paulus eben gesagt hat, wenn ihr mit Wein erfüllt seid, hat das ein Resultat, hat es eine Wirkung, zeigt sich in eurem Umfeld. Genauso hier, wenn ihr mit Heiligem Geist erfüllt werdet, hat das eine Wirkung auf eure Beziehung zueinander und auch zu Gott, dem Vater. Macht total Sinn. Jetzt gibt es noch andere Ausleger, die sagen, man könnte das auch mit dem Wort in dem anschließen. Also, werdet erfüllt mit Heiligem Geist, also gebt Gott Raum in eurem Leben. Wie denn? Indem ihr einander mit Liedern ermutigt. Indem ihr zur Ehre Gottes aus tiefstem Herzen singt. Also es wäre Lobpreis als ein Rahmen, den ich schaffen kann, in dem Gott Raum in meinem Leben gewinnt. Gebt Gott Raum, indem ihr dankbar seid. Gebt Gott Raum, indem ihr in Beziehungen miteinander lebt, die von Liebe und Respekt erfüllt sind. Und ich muss sagen, das finde ich auch eine ziemlich gute Idee, das so zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob jemand die NGÜ auch hat, die neue Genfer Übersetzung, eine tolle Übersetzung. Da steht das in so einer Randnotiz, dass hier beide Übersetzungsmöglichkeiten möglich sind. Und aus meiner Sicht ist das kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ich glaube, dass beides stimmt. Je mehr Gott Raum in mir hat, desto mehr werde ich in Lobpreis gehen, dankbar sein und es wird sich in meinen Beziehungen zeigen. Aber auch anders. Je mehr ich in Lobpreis, in Dankbarkeit lebe, desto mehr ist in meinem Herzen Raum für Gott. Ich habe eben überlegt, wir haben das Lied gesungen, mit erhobenen Händen. Ich habe die Liedstrophe nicht mehr ganz genau drauf, aber wir erheben unsere Hände. Die erhobenen Hände sind frei. Die halten nicht mehr irgendwie das vom Alltag fest oder irgendwelche Sorgen, sondern sie sind frei zu Gott und geben Gott Raum. Und deshalb ist das, finde ich, ein Kreislauf. Je mehr ich von Gottes Geist erfüllt bin, desto mehr gilt das Untere. Je mehr ich in dem Unteren lebe, desto mehr hat Gott Raum in mir. Ein Kreislauf, der sich gegenseitig stärkt. Ich lade euch ein, dass wir diese einzelnen vier Punkte ganz kurz noch gemeinsam durchgehen. Finde ich nämlich spannend. Das erste, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Lobpreis, gemeinsam sich versammeln, um Gott in Liedern anzubeten, hat natürlich die Beziehung zu Gott nach oben im Blick. Aber Paulus sagt hier, nicht nur das, sondern auch die Beziehung miteinander wird davon beeinflusst. Das heißt, wir werden gegenseitig ermutigt. Wenn ich an meinen Abschlussgottesdienst damals beim Theologischen Seminar Rheinland zurückdenke, weiß ich noch, dass unser Rektor Klaus Schmidt ein Lied ausgewählt hat am Ende, das mich total berührt hat. Das mich in dieser Situation total ermutigt hat, an Gott festzuhalten, auch in schwierigen Zeiten, und dass ich irgendwann einmal seinen Plan besser verstehen werde. Da war ein Lied, das ich singen kann, natürlich zur Ehre Gottes, aber ein Lied, das jemand anders ausgesucht hat, das mich ermutigt hat. Es ist also ein gegenseitiges. Auch heute das Lied, das ihr gesungen habt, hat uns als Gemeinde ermutigt. Das Lied, die Lieder, die wir gemeinsam singen, können uns gegenseitig ermutigen. Das finde ich eine spannende Dimension dabei. Hier sind ganz verschiedene Musikarten erwähnt. Psalmen, Lobgesänge, Lieder. Verschiedenste Musikstile, verschiedenste Musikarten, die den gemeinsamen Nenner haben, dass sie Gott ehren und ihn preisen. Und Paulus sagt also, dieser Lobpreis ist eine Möglichkeit, Gott Raum zu geben. Ich bin in meiner Abschlussarbeit ja mit dem Buddhismus beschäftigt. Ich vergleiche da Paulus mit Buddhismus, als Vorbereitung, da wir ja immer noch planen, später nach Kambodscha zu gehen. Und die Bearbeitung, intensive Auseinandersetzung mit einer anderen Religion ist herausfordernd. Hinterfragt manchmal auch den eigenen Glauben. Und als ich mich da intensiv mit beschäftigt habe, da habe ich manchmal morgens ein Lied gesungen. Auch manchmal zusammen mit Jasmin ein Lied gesungen zur Ehre Gottes. Ganz bewusst, um Gott Raum zu geben in meinem Herzen, dass ich aus seiner Sicht das sehen kann. Vielleicht sagst du, ich bin kein guter Sänger. Willkommen im Club. Ich auch nicht. Aber das stört Gott nicht. Meine Frau hat es auch nicht gestört. Und es ist ein Mittel, das ich mehr kennenlernen möchte, um Gott Raum in meinem Leben zu geben. und auch eine ganz neue Motivation für mich, im Gottesdienst zu sein und gemeinsam mit anderen Lieder zur Ehre Gottes zu singen. Und da meine ich mit Lobpreis nicht einen ganz bestimmten Lobpreisblock. Lobpreis, der Name Lobpreis sollte nicht nur für eine bestimmte Art zu singen oder für ein bestimmtes Liedgut verwendet werden, sondern jedes Lied, ob uralt oder brandneu, das Gott ehrt und das wir gemeinsam singen, um Gott zu ehren, das ist Lobpreis. Der zweite, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Es geht nochmal um Lobpreis, jetzt aber mit einem anderen Blickwinkel, aus dem tiefsten Herzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, wenn Paulus hier sagt, aus tiefstem Herzen singen. Vielleicht bist du eine Person, die ein emotionaler Persönlichkeitstyp ist und du sagst, ja, das trifft mich. Das passt total gut. Endlich mal nicht nur ein theoretisches Nachdenken in Punkt 1, 2, 3, sondern endlich kann ich mal von Herzen was machen. Und für dich passt das toll. Das ist gut. Vielleicht bist du aber auch eher ein sachlicher Typ und tust dich hiermit schwer, aus tiefstem Herzen zu singen. Mir geht das auch so. Oder ging das auch so? Und geht es manchmal immer noch. Wo ich denke, ja, singe ich denn jetzt aus tiefstem Herzen oder bin ich nicht nur bei 70% Gefühl? Reicht das denn, um zu sagen, ich singe aus tiefstem Herzen? Und ich merke, da bin ich mehr am Grübeln als am Singen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, wenn in der Bibel von Herz die Rede ist, meint das nicht nur das Gefühl. Es ging bei euch Frauen am Freitagabend ja auch um das Thema Herz. Schütze dein Herz, denn es ist dein Leben. Und es ging nicht nur um schütze deine Emotionen, sondern das Herz steht in der Bibel für das Zentrum der Person. Da gehören Gefühle dazu, da gehört das Denken dazu, da gehört das Überlegen dazu, da gehört das sich entscheiden und das etwas wählen mit dazu. Und so kann ich, selbst wenn die Gefühle gerade mal nicht so groß sind, mir trotzdem sagen, ich singe dieses Lied, um Gott zu ehren, weil ich mich in meinem Leben entschieden habe, hinter Jesus hinterherzulaufen. Ich möchte Jesus nachfolgen und ich möchte, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Und deshalb singe ich dieses Lied. Und ich sage dir, das ist aus tiefstem Herzen. Da mögen die Emotionen auf welchem Level auch immer sein. Aus tiefstem Herzen heißt, mit deiner Person dahinterstehend. Manchmal zweifeln wir auch, aber können trotzdem sagen, ich singe es als Wunsch. Ich singe es als Wunsch, das wünsche ich mir, da möchte ich hinkommen. Gott ganz zu vertrauen. Auch das ist aus tiefstem Herzen. Vers 20. Paulus sagt, dankt Gott immer und für alles. Meine Güte, immer und für alles. Was damit gemeint? Da ist vielleicht gerade Krieg, man denkt an die Ukraine, an andere Länder. Muss ich dafür danken? Paulus sagt, ich soll für alles danken. Da stirbt jemand, da wird jemand umgebracht. Muss ich dafür danken? Paulus sagt, ich soll für alles danken. Und ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Wir müssen nicht dafür danken, wenn Sünde geschieht. Ich glaube, dass Paulus hier meint, dankt für alles, was Gott euch gegeben hat. Für alles Gute, das Gott euch gibt. Macht euch das immer wieder bewusst in jeglicher Lage. Auch in schweren Lagen. In dem Bewusstsein, dass Gott auch aus Bösem etwas Gutes machen kann. So wie Josef, der in Ägypten ist. Und er sagt, ihr meine Brüder habt Böses mit mir vorgehabt, Gott hat Gutes draus gemacht. Wir können auch in schwieriger Lage danken, dass Gott einen guten Plan hat. Dankt immer. Dankbarkeit als ein Grundwesenszug im christlichen Alltagsleben. Ich habe es vielleicht schon mal hier gesagt, ein Lehrer von uns hat mal gesagt, täglich 5 Minuten danken, das bringt was. Das verändert was, das verändert eine Sicht. Danken als ein Weg, Gott Raum zu geben in unserem Leben. Und der letzte Vers. Und vielleicht das überraschendste Element. Wenn wir denken, was ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dann denken wir vielleicht an besondere Gaben. Dann denken wir vielleicht an spektakuläre Dinge. Dann lesen wir von den Feuerzungen damals, wie Leute damals ja, entzündet waren. Und denken vielleicht weniger daran, dass eine Wirkung des Geistes ist, ein Leben in gegenseitiger Unterordnung zu führen. Es hört sich auch noch so schlimm an, sich unterzuordnen. Aber das, was Paulus hier meint, wenn wir hier weiterlesen, er spricht dann die Beziehungsfelder Familie und Ehe an und Arbeitsplatz. Und gerade beim Thema Ehe wird das so deutlich. Was Paulus hier mit Unterordnen meint, ist nicht ein sich ducken, sondern ist ein einander dienen. Ist ein sich begegnen am Beispiel Christi, der sich nicht geduckt hat, aber der gesagt hat, ich komme runter und ich gebe mein Leben für dich. Und Paulus sagt, das soll der Mann machen. So soll er seiner Frau begegnen. Und das heißt, das ist eine Unterordnung des Mannes unter die Frau. Paulus sagt, ordnet euch einander unter. Der Mann hat schon eine besondere Position in der Ehe, eine besondere Verantwortung nämlich. Aber keine Verantwortung, aus der er heraus herrschen soll, sondern eine Verantwortung, die er übernehmen soll, wie Jesus für seine Gemeinde. Wie hat Jesus das gemacht? Indem er sich hingegeben hat. Und das sagt Paulus, das ist eine Wirkung, die Gottes Geist in euch haben kann. Dass sie eine dienende Haltung entwickelt. Und dass der Mann seiner Frau dient und für sie da ist. Und andersrum. Und auch in der Familie. Und auch am Arbeitsplatz. Ich fasse zusammen. Unsere Startposition haben wir mit unserem Satelliten bestimmt. Der dann Jesus glaubt. Der die gute Nachricht von der Rettung Gottes angenommen hat, der hat den Heiligen Geist. Davon starten wir. Es geht nicht darum, dass wir noch nicht mit Heiligen Geist erfüllt wären und erst als drei Sterne Christ das hätten. Aber Paulus sagt, ihr könnt Gottes Geist noch mehr Raum geben. Und das ist Paulus Ziel. Werdet voll Geistes. Gebt ihm ganzen Raum. Macht in eurem Haus die Lichter an. Der Stromanschluss ist grundsätzlich da. Und Paulus spricht hier davon, was das für eine Wirkung haben kann. Eine Wirkung auf die Gemeinschaft. Eine gegenseitige Ermutigung. Gegenseitige Liebe, gegenseitiger Respekt. Wenn wir von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart, von der Person des Geistes erfüllt sind, ihm Raum geben, verändert das unsere Beziehung untereinander. Und es verändert unsere Beziehung zu Gott, die dadurch enger und tiefer und größer wird. Und gleichzeitig sind all diese Dinge auch Mittel, für die ich mich bewusst öffnen kann, indem ich einen Rahmen schaffen kann, um Gott Raum zu geben. Ich kann nicht über Gottes Geist verfügen, aber ich kann einen Rahmen schaffen, indem ich zeige, ich bin offen, ich bin empfänglich her für dich. Ich möchte dir Platz machen in meinem Leben. Und dieser Kreislauf, diese Dynamik, das ist nichts für einen Tag, dass man sagt, okay, am Nachmittag, halbe Stunde habe ich das gemacht, sondern das ist etwas für den Lebensalltag, für jeden Tag. Und die Auswirkungen von Wein, sagt Paulus, die sind total ersichtlich. Man sieht ganz gut, wenn jemand voll Wein ist, wie er über die Straße torkelt. Und Paulus sagt, und ich wünsche mir, dass die Auswirkungen des Geistes ebenso ersichtlich sind, in total positiven Sinne. Dass man merkt, Gott hat Raum in eurem Herzen, Gott hat Raum in eurer Gemeinschaft. Und danach können wir uns gemeinsam ausstrecken. Nicht mit falschem Druck, nicht weil wir den Geist noch kriegen müssten, sondern wir haben ihn. Und die Frucht des Geistes, die wächst natürlich. Gott schafft, wenn wir einen Rahmen schaffen, dann wird der Heilige Geist in uns ganz natürlich Frucht bringen. Das schenke uns Gott. Amen.